Hallo Leute, herzlich willkommen bei unserem Milwaukee Iron Podcast. Ich bin Angelo Pagano und vor mir sitzt wie immer mein Mentor Matthias Meyer. Hallo Matthias.
Ja, hallo Angelo und hallo auch alle anderen, die uns wieder zuhören.
So, heute Leute, haben wir ein Thema Hass und Liebe.
Also ich sage ja Liebe und Hass.
Ja, so Ansichtssache würde ich jetzt mal sagen oder so. Ist ja egal, aber fängt schon mal gut an. Wir haben uns überlegt, Matthias, vom letzten Reel aus unserem YouTube-Video hatten wir den Thomas mit einem prägenden Satz, das bei 270.000 Menschen viral gegangen ist.
Ja, echt, waren echt viele, ne? Ja.
Und wir hatten Kommentare. Und wir haben uns die drei most clicked Kommentare rausgesucht. Mhm. Und wir werden die mal jetzt anschauen, analysieren und gucken, wieso man sowas schreibt.
Ja, wieso diese Marke auch so polarisiert, ne?
Ja.
Entweder man ist Harley-Fan, Harley-begeistert, oder man sagt, ah nee, lass mal hier, Harley ist ja kein Motorrad. Ne?
Das ist ja so gefühlt jeden Tag anders, egal wer reinkommt, egal wer was schreibt. Und deswegen schauen wir uns das mal an. So, fangen wir mal an mit, da haben wir hier, jemand schreibt, heute fährt jeder größte Vollidiot eine Harley und fährt auf Treffen mit Hänger. Macht einen auf cool mit Harley-T-Shirt, Socken, Unterhosen und nimmt sich dann ein First-Class-Zimmer. Fürchterliche Entwicklung.
Ja, das, er beschreibt damit sicherlich Leute, die auf Events wie der European Bike Week tatsächlich ja auch ihr Motorrad auf dem Anhänger oder im Transporter hintransportieren, aber dann dort vor Ort, weil sie auch vielleicht mehr aus dem Norden kommen und die Alpen nicht so nah dran sind, dann vor Ort aber geile Touren nach Slowenien, nach Italien fahren, Nockalmstraße, über den Großglockner eine Runde. Also kenne ich auch die Leute, die dort, ich fahre ja selber mit dem Motorrad immerhin, das ist so meine Abschlusstour, aber ich kenne auch viele Leute, die tatsächlich dort mit dem Anhänger oder mit dem Wohnmobil und Anhänger hinfahren, dann da auf dem Campingplatz in Fark sind, aber dort vor Ort dann in der Woche 2000 Kilometer, 2500 Kilometer fahren und nur Pässe. Also insofern das, was er schreibt, bezogen auf Hänger, kann ich nachvollziehen. Ich sehe das aber eher positiv.
Ja, es gibt ja auch zwei Arten von Bikes, nennen wir es mal so. Es gibt Leute, die geben auch sehr viel Geld aus für Custom-Bikes und die Custom-Bikes sind halt echt nicht für Touren geeignet. Das heißt, da kommt keiner so mit einer Road Glide und holt die vom Hänger runter, sondern es sind eher umgebaute Breakouts, wie auch immer. Also du siehst ja, dass die Leute dann dort um den See ihre Spazierfahrten fahren und auch ihre schönen Bikes präsentieren, wo sie viel Liebe reingesteckt haben und viel Gedanken. Deswegen sehe ich das gar nicht so negativ und es gibt auch Hänger, die sehen auch ganz cool aus.
Ja gut, es gibt auch Hänger, die haben die echt cool foliert oder so, aber das gehört zu Harley-Davidson natürlich dazu, da spielt er auch ein bisschen drauf an. Natürlich will man mit diesem Bike irgendwas ausdrücken, sich selber und seinen persönlichen Geschmack wiederfinden und dann steht man halt auch mal in Felden am Wörthersee und freut sich, wenn Leute vorbeigehen und schauen sich das gut umgebaute oder aus Sicht des Besitzers extrem super umgebaute Bike an. Das gehört bei Harley-Davidson tatsächlich dazu, da muss man jetzt auch sagen, wenn man auf einem Treffpunkt ist und 100 Reise-Enduros sich auf drei Modelle und vier Farben konzentrieren, da kann man nicht viel gucken.
Das stimmt.
Das gehört bei Harley halt dazu, dass die Leute, nicht nur die Besucher, die dorthin gehen, da sind ja auch normal Touristen auf den großen Events, die sich das anschauen, sondern auch die anderen Harley-Fahrer oder Fans der Marke sich dort Sachen angucken und das, was sie schön finden, vielleicht auch als Idee aufnehmen, um selber wieder was am Bike zu machen. Das ist halt schwierig zu verstehen, wenn man in diesen Events oder in diese Events und diese Szene noch nicht eingetaucht ist. Also ich kann das verstehen, was der schreibt, weil er offensichtlich so dieses Gefühl, Harley-Davidson, dieses Lebensgefühl halt so nicht kennt, dieser Mensch, der das da als Kommentar geschrieben hat.
Ja, genau. Also ich habe es direkt an mir gemerkt, wenn die Leute kommen auf der Magic Bike zum Beispiel und sagen, Angelo, ich habe mein Bike so und so da hinten um die Ecke gesehen. Komm mal mit. Ist das legal? Ist das nicht legal? Ich würde es gerne so haben. Und das hast du halt durchgehend und oft. Und das ist aber eine coole Nummer. Ich finde, das passt.
Ja,
macht, aber gucken wir mal, macht einen auf cool mit Harley-T-Shirt, Socken und Unterhose. Wir wissen ja, dass Harley echt alles hat. Bis zum Angelhaken gibt es alles von Harley Davidson. Das wusste ich davor nicht. Als ich dann bei Harley angefangen habe, habe ich gemerkt, es gibt echt alles. Verurteilen würde ich das nicht nennen. Schöne Harley-Shirts von einem Dealer zu haben, ist ja schon cool. Das ist auch so ein Mitbringsel, wo sich eigentlich so etabliert hat. Pokerchip und Harley-T-Shirt, würde ich sagen, oder?
Ja gut, das sind die typischen Sammlerdinge, die die Leute auch mitnehmen, wenn sie auf irgendwelchen Trips in den USA, in Europa, irgendwo auf dieser Welt sind. Aber auch dieses andere Thema, T-Shirt, Socken, Unterhose, ja, es geht ja weiter. Wie viele Harley-Fahrer haben entweder nur das Bar and Shield tätowiert oder sogar ein Adler-Motor oder mehrere Motoren, denke ich nur an Thomas jetzt gerade, die dann in einem neuen Lebensabschnitt, wo sie sind, vielleicht vorher auch noch gar kein Tattoo hatten, aber sich dann Harley-Davidson-Motive tätowieren lassen. Also da geht es ja nicht nur um Shirts und Socken. Natürlich gibt es Socken. Es gibt ja coole Socken von Harley, die du mit der kurzen Hose zusammen anziehst. Also
genau.
Ich sehe das, es ist nicht positiv gemeint hier, aber ich sehe da durchaus was Positives, zumal es dann ja eben auch nicht nur ein paar Socken gibt, sondern es gibt dann 50 verschiedene Farb- und Logo-Kombinationen. Also sehen auch nicht alle gleich aus, aber alle identifizieren sich dort als Harley-Fahrer.
Und was sagen wir zum First-Class-Zimmer?
Ja, First, also ganz ehrlich, First-Class-Zimmer, diese Leute gibt es auch. Das sind natürlich häufig Leute, die dann auch vielleicht so ein Custom-Bike haben, was dann teilweise ja sogar bis zu sechsstelligen Beträgen kosten kann. Aber überwiegend die Leute, die jetzt auf die Events fahren, die suchen nicht ein First-Class-Zimmer, sondern da ist es halt so, wenn du hier Saint-Tropez, gibt es ja dieses Jahr wieder die Rallye, dann gibt es ja logischerweise ein Farkasee, Hamburg Harley Days, da zahlst du ja schon für ein Second- oder Third-Class-Hotel First-Class-Preise.
Ich wollte dir auch schon dazu sagen, du kannst überhaupt glücklich sein, wenn du überhaupt ein Zimmer hast. Wie oft haben wir die Leute, die mich anrufen und sagen, hey Angelo, habt ihr für die Magic Bike oder habt ihr für die European Bike Week überhaupt noch Zimmer oder kennst du jemanden? Das ist halt so, da bist du glücklich, auch wenn du so eine Bude hast, irgend so eine Schabracke, ist egal, Hauptsache du pennst da.
Dieses First Class ist tatsächlich etwas, was Harley von ein paar anderen Marken nicht unterscheidet. Wenn du jetzt bestimmte Automarken fährst und fährst dort dann quasi die Spitzenklasse dieser Marken, dann hast du Leute, die gucken natürlich nach exklusiven First-Class-Hotels in den schönsten Regionen der Welt oder Europas, wo sie mit ihrem Auto hin können. Das hast du bei Harley auch. Es gibt halt Leute, die haben dann nichts von der Stange, sondern Maßanfertigung. Das ist aber, kann genauso gut auch ein Ducati-Fahrer sein, der irgendeine limitierte Diavel hat oder so. Ja, die suchen sich exklusive Hotels, aber das ist markenübergreifend. Das ist kein Harley-Phänomen. Was wir haben, ist eher das Phänomen, dass zu den vielen großen und tollen Events, die Leute bereit sind, mehr Geld auszugeben für die Zimmer, für die Anreise und auch für die Verpflegung vor Ort, Essen, Trinken, als das vielleicht normalerweise wäre, weil man halt Teil dieser Community ist, dieser Family ist und deswegen bereit ist, in dieser Woche, die man da ist, nicht so auf alles zu achten und hinterher dann schon einmal zu schlucken und zu sagen, war halt wieder teuer, war aber geil.
Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Da habe ich fast Gänsehaut bekommen. Das war super. Und dann fürchterliche Entwicklung. Und dazu habe ich jetzt eine Frage. Als du bei Harley angefangen hast, wie sah das da aus?
Mit der fürchterlichen Entwicklung meint er mit Sicherheit, wenn er aktiver Motorradfahrer ist und auf Treffen gefahren ist, auch die letzten, was weiß ich, 10, 20 Jahre, dass natürlich die Anzahl derer, die nicht zu den Treffen hinfahren und zelten, abends ein Bier am Lagerfeuer trinken und zurückfahren, dass diese Anzahl der Leute, die gibt es tatsächlich auch, die gibt es bei Harley auch noch, die haben dann eine ältere Maschine, haben eine Evo, haben noch einen für die lange Strecken einen Tourer, haben vielleicht sogar noch einen Pinhead oder einen Knuckle, die haben wir selber ja auch als Kundschaft und auch im Bekanntenkreis, die werden natürlich weniger und die Leute, die jetzt zum Beispiel sich in den letzten 10, 15 Jahren eine Harley gekauft haben, dann auch mitbekommen haben, es gibt die Community, es gibt die Rock Chapter zum Beispiel, es gibt aber auch die Events, wo man mal gewesen sein muss, sind wir wieder beim Farkasee oder bei der Magic Bike oder auch in Hamburg, die kennen das natürlich nicht mit. Ich fahre zu einem Treffen, wo 100 Leute sind, da sitzen wir am Lagerfeuer, kann auch mal kalt werden und dann schlafe ich mit dem Schlafsack an meinem Motorrad. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei ihm so ist, dass er diese Art der Treffen auch kennt, mag. Die gibt es bei Harley ja auch, da gibt es in Europa Klar. ja mehrere Treffen, wo das so ist, die kann man sich ja aussuchen. Aber das sind natürlich nicht die, wo die breite Masse der Harley-Kundschaft hingeht. Ich glaube, dass er das meint, dass diese Entwicklung aus seiner Sicht fürchterlich ist. Generell ist sie aber nicht fürchterlich, weil fürchterlich wäre, wenn keiner mehr zu irgendwelchen Treffen fährt.
Und ganz
die,
genau.
Die Harley-Treffen, wie zum Beispiel Farkasee, wie die Magic Bike, wie Hamburg, wie Dresden, auch ein paar europäische Events, die wir jetzt nicht jedes Jahr besuchen, die gibt es nach wie vor. Die gibt es teilweise seit 25, seit 30 Jahren. Und das ist eher eine tolle Entwicklung, dass auch die neue Generation der Harley-Fahrer trotzdem auf diese Treffen fährt und im ersten Jahr, spätestens im zweiten Jahr Teil dieser Community ist. Und ja, darüber spricht und auch ihren Bekannten dann sagt, da muss man eigentlich mal gewesen sein. Das finde ich jetzt nicht fürchterlich. Das ist aus Sicht von jemandem, jetzt sagen wir mal Thomas, der letztes Mal hier dabei war, der auch andere Art von Treffen angefahren ist, der sagt natürlich auch, ja, ist halt ein bisschen mehr Kommerz jetzt bei den großen Treffen. Aber der zeichnet das nicht als fürchterlich, sondern sagt, das ist halt, das bringt die Zeit so mit sich. Wir fahren halt keinen Starrrahmen mehr und wir fahren keinen Vergaser mehr. Wir fahren jetzt halt Fahrzeuge, auch Harley-Davidson, mit denen du weite Strecken fahren kannst oder mit denen du halt vor Ort auch die Pässe mit einer gewissen Geschwindigkeit fahren kannst, weil es bremst und es beschleunigt gut. Und bei Regen hast du noch einen Regenmodus. Ja. Kannst du auch mal losfahren, wenn das Wetter nicht so eindeutig sonnig ist für den Tag. Und es ist eine tolle Kultur, diese Community, die wir da haben auf den Treffen. Aber es ist halt nicht mehr so, wie man jetzt Harley vielleicht in den 70er, 80er gelegt hat.
Ja gut, es gibt ja viele Leute, die kennen das nur aus Filmen, aus Erzählungen. Hier mit dem Rucksack nur oder nur an der CC-Bar seinen Sack angekettet und so weiter.
Oder der Zahnarzt sitzt hinten drauf und wird hinterher am Lagerfeuer erschlagen.
Ja.
Ne? Der, ja. Wer den Film kennt, er mit Sicherheit auch, über den ich jetzt gerade spreche.
Definitiv.
Ne?
Ja. Würde ich auch sagen.
Ja.
Also die Entwicklung siehst du positiv.
Ich sehe sie werteneutral. Man kann jetzt sagen, Mensch, diese Ursprünglichkeit, gerade bei Harley-Davidson, die ja auch, wie ein anderer Kommentar hier schreibt, ja Vorkriegstechnik haben, ne, da kommen wir gleich noch zu, diese Treffen, wo man hinfährt, wo man am besten noch selber dann abends einen Service an seiner Maschine machen muss oder eben tatsächlich nur im Schlafsack neben dem Motor liegt und sich von innen gewärmt hat mit alkoholischen Getränken, ja, das wird halt weniger, gibt es aber zum Glück auch noch. Und die Leute haben, also die Events und auch die Leute, wie sie dort auf den Events zu sehen sind, haben sich zeitgemäß entwickelt. Und vor 25 Jahren war es noch ein bisschen anders. Da gab es Events, die, so wie Farkasee gibt es heute noch. Es gab auch ein paar andere Events, die es heute noch gibt, wo heute halt andere Kunden sind als vor 25 Jahren.
Die waren aber schon ein bisschen wilder, würde ich sagen.
Ja.
Also allein schon von euren Stories, die wir hier auch dann irgendwann mal in einem anderen Podcast noch auspacken werden, war schon wilder. Also ein bisschen bin ich neidisch.
Also Saalbach, Hinterglemm, Anfang des Jahrtausends, Junge. Da ging schon was ab. Aber das war, und da sind auch natürlich Leute hingefahren mit eigenen Motorrädern. Und da war es auch so, wenn du da mit dem Motorrad hingefahren bist, mit einer Harley, dann, was weiß ich, mit einer Evo zum Beispiel, war ja gerade um die Jahrtausendwende, war ja nun auch der erste Wechsel von Evo aufs Windcam. Das war noch bisschen unbequemer als heute auf den Motorrädern und da gab es kein ABS, da gab es auch keinen Regenmodus oder so, da sind die da hingefahren, die Leute. In Saalbach hat es traditionell leider auch fast immer geregnet, das ist bis heute noch so am Event, aber da war richtig was los und da haben die Leute sich dann über ihre Anreise unterhalten auf dem Bike und das ist das, was ich wieder an seinem Kommentar hier verstehe, da hast du dich dann über deine Anreise und mögliche Abreise, ob es schneien kann oder nicht, unterhalten und das haben wir heute natürlich in der Art so nicht mehr.
Also jetzt ist eher mehr der Talk, habe ich eine Sitzheizung oder habe ich keine?
Jetzt ist der Talk halt, wie welcher Reifen zusammen mit kalten Witterungen oder warmen Witterungen oder Regen funktioniert. Tatsächlich auch Griffheizung, ja, muss man ja sagen, haben wir ja selber. Ich habe auch ein Motorrad mit Griffheizung, das ist schon praktisch. Bin auch schon bei 3 Grad durch den Tauern-Tunnel gefahren und habe gedacht, mal gucken, ob jetzt die Schneefallgrenze kommt, wenn du dann eine Griffheizung hast, ist schon schön. Und wenn du dann weißt, du hast ABS oder eine Traktionskontrolle, ist auch schön. Ne?
Ist auch nicht schlecht.
Aber wie gesagt, generell, er scheint niemand zu sein, der die Harley-Community kennt, die wir heute haben, oder er hat eine Harley und einen Starrrahmen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Und dann, wenn es ein Harley-Fahrer ist, der was ganz Altes fährt, für den auch dann Harley zum Beispiel, gibt ja diese T-Shirts, Harley hat 1984 aufgehört oder Harley hat 1999 aufgehört, als der Twin Cam eingeführt wurde. Wenn das jemand ist aus der Generation und mit der Einstellung, dann unterschreibe ich das, was er sagt. Er kann das, was wir so auf den Events erleben und in der Community erleben, natürlich nicht so ganz nachvollziehen.
Ja, super. So, jetzt haben wir mal die nächste Nachricht. Wenn jemand auf Vorkriegstechnik steht, ist er mit HD richtig bedient. Ich sehe es positiv.
Das Glas ist halb voll. Ne? Das Glas ist immer halb voll.
Also auf jeden Fall, wenn ich das lese, ich stehe auf Vorkriegstechnik. Man weiß ja jetzt schon von den ersten zwei Podcasts, dass ich aktuell sehr auf ältere Modelle stehe und mir das richtig Spaß macht und mir das neues Harley-Feeling gibt. Dieses ganze Rascheln, braucht gar nicht so schnell fahren und dieses Schalten und Kuppeln und irgendwie bewegt sich echt alles. Also nicht nur der Lenker, nicht nur der Motor, da bewegt sich komplett alles. Und man könnte es aber auch deuten, oh Leute, ihr seid veraltert, ihr habt nicht so viel Technik, ihr habt nicht hier, ich habe nicht da, aber das können wir mit den neuen 25er Modellen jetzt sogar mit den ganzen Fahrmodis, die wir haben, kann ich sagen. Wie siehst du das jetzt?
Also hier ist für mich relativ klar, der Mann, wenn es ein Mann ist, weiß ja nicht, der ist schon ein bisschen älter, also der kennt Harley auch schon gefühlt mindestens seit 30 Jahren und der ist so wie ich bin, als ich vor 25 Jahren angefangen habe, war klar, wenn du eine Harley fährst, musst du deine Werkzeugrolle dabei haben, alle Schrauben lösen sich, die springt nicht an, die bremst nicht, hat keine Leistung. Das war ja damals schon so, mit Einführung des Twincam war ja dieses Thema, hat keine Leistung und bremst nicht. Bei vielen Modellenbaureihen, also jetzt Touring und auch Deiner, war das ja gar nicht mehr so. Aber das war wirklich, als ich angefangen habe, ganz hartnäckig, eine Harley ist nicht zuverlässig. Das lag an der AMF-Zeit, 70er, 80er. Das lag daran, dass dann, nachdem der Softail-Motor zum Beispiel oder der Softail-Rahmen und der Evo-Motor eingeführt wurden, gab es erstmal keine wartungsfreien Batterien, ja, also nicht so wie heute, Batterie reinstecken, alles läuft, weil lädst du mal, sondern das war noch ein bisschen schwieriger damals und dann sind die teilweise nur nicht angesprungen oder nicht gelaufen, weil halt die Batterie schlecht war. Und aus der Zeit heraus, das hat sich noch bis vor 10, 15 Jahren gehalten, dass eine Harley nicht zuverlässig ist und eine Harley Vorkriegstechnik hat. Und so meint er das mit Sicherheit und ich glaube, dass der einen Twincam 103 oder einen Milwaukee 8
noch nie gefahren ist.
Oder Revmax, ganz von zu schweigen, noch nie gefahren ist und gar nicht weiß, dass wir heute im Fahrmodi haben, ABS bei den Tourern, als
2-Liter-Motoren.
ABS, 2-Liter-Motoren. Das ist jemand, der sich im Detail mit den Harleys der letzten, sagen wir mal, 15 bis 20 Jahre nicht beschäftigt hat. Deswegen ist auch okay, weil wir haben ja immer noch dieses Thema, wenn du eine Harley fährst, musst du schon mutig sein, ein ganzer Kerl, eine ganze Frau, dass du dir das traust, mit einer Harley zu fahren und so. Also so ein bisschen ist dieser Mythos, dass das nicht zuverlässig ist und man selber technische Affinität haben muss. Das ist noch da, das ist ein Teil dieser Geschichte, aber das wird weniger. Also das war, als ich angefangen habe bei Harley, war das wirklich so, da haben auch meine Bekannten gesagt, eine Harley, du willst auch ankommen, wenn du losfährst und so, wo ich dann immer gedacht habe, ja, seid ihr schon mal auf einer Harley gefahren oder wann war das letzte Mal? Ich bin mit den Softails gefahren damals im Modelljahr 2000 und da habe ich gesagt, ja gut, Bremse ist jetzt nicht wie beim Sportler, aber ich weiß jetzt nicht, was da dran unzuverlässig sein soll. Ne? Und habe dann aber auch gemerkt, dass das Teil dieser Faszination der Marke auch war, dass man so diesen Mythos hatte. Wenn du eine Harley fährst, musst du aber auch irgendwie schon technische Affinität haben und musst dich auskennen, musst wissen, wie du dir in der Notlage hilfst. War ja nicht so, aber das war so, ist auch bei unseren Kunden teilweise so, dass die das auch mit fasziniert hat.
Ich habe das auch immer gehabt. Wenn ich mir jetzt eine Harley kaufe, muss ich schrauben können? Da habe ich gesagt, ich habe zwei linke Hände. Da musst du gar nichts können. Du kommst einfach einmal im Jahr zur Inspektion. Und alles ist ready und alles ist gut. Aber dieses Vorurteil, das lebt und das hörst du heute noch, dass du echt eine Werkzeugkiste brauchst oder eine Werkzeugrolle und immer dabei haben musst. Aber da sind wir doch schon lange weg, vor allem mit der ganzen Technik. Jetzt gibt es Updates und. Also da musst du das gar nicht mehr überhaupt im Kopf haben.
Ja, das ist wirklich entweder bei Motorradfahrern, die ihr ganzes Leben aktive Motorradfahrer waren, aber immer Japaner gefahren haben oder ja, andere europäische Traditionsmarken, die mit Harley noch nicht wirklich seit 2000 oder 2010 Kontakt hatten. Bei denen hält sich das natürlich. Und die andere Gruppe sind die, die gar kein Motorrad fahren und natürlich gehört haben und auch aus Filmen das kennen oder wenn du ankicken musst, einen Knuckle oder so, die dann sagen, ah, eine Harley, das ist schon wahrscheinlich schwieriger zu fahren und die sind ja auch nicht leistungsfähig und die sind auch nicht gut in Kurven und so. Das gibt's nach wie vor, aber bei den Motorradfahrern, die so ein bisschen offen sind und auch, das merken wir ja bei uns, dass wir ja immer mehr Probefahrer haben, die sagen, die kommen von ja, was so ein europäischer Marke oder vom Japaner und sagen, jetzt bin ich alt genug, theoretisch für eine Harley, wie fährt sich das denn, wenn die eine Probefahrt gemacht haben, sagen sie, ja gut, das ist jetzt bis auf den Sound und andere Vibrationen und die etwas andere Sitzposition mit dem tiefen Schwerpunkt, ist das nicht viel anders als meins, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, also es fährt sich ja eigentlich richtig gut. So, also das heißt, jeder, der dann tatsächlich mal gefahren ist mit einem Modell aus den letzten 15, 20 Jahren, revidiert so eine Meinung, wenn er die vorher vielleicht hatte mit der Vorkriegstechnik.
Denkst du eigentlich, dass durch diese Racing-Szene aus den USA, jetzt mit der Road Glide und so weiter, Street Cat Road Glide gegen die Indien, denkst du, dass dadurch die Vorurteile von dieser Performance-Nummer von Harley ein bisschen weggegangen sind, dass die Leute sagen, oh, wie kann das sein, dass so eine Road Glide-Tourer eigentlich so viel kann? Weil wir sehen ja, viele sagen jetzt, ey, ich brauche einen Performance-Bagger.
Ja, Performance-Bagger ist ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich. Also wenn man jetzt, wir haben ja mit der Marke Buell damals, sind wir ja auch Rennen gefahren. Die Buell war ja auch PS-technisch den Italienern, Engländern, Japanern unterlegen, aber fahrwerkstechnisch gut. Wenn du jetzt guckst, Performance-Bagger und auch wie schnell die teilweise deine USA fahren, jedes Superbike, egal aus welcher Klasse, fährt die ja schwindelig. Das heißt, diejenigen, die aus dem Rennsport kommen, die belächeln das natürlich und sagen, ja, ist schön, ist ein nice als Marketing-Gag, ist auch cool, wie die da mit Koffern dran da in Schräglage fahren. Das Battle hier zwischen Harley und Indien auch. Aber jeder, der sowieso schon Rennsport-affin ist, der amüsiert sich darüber oder sagt, ja, Harley halt, die haben ja schon immer Rennserien gehabt, die uns in Europa nicht interessiert haben. Dirt Track. Ja,
ja, stimmt. Ja,
Dirt Track Racing war Harley die Marke mit der XR57, die alles in Grund und Bogen gefahren hat. Auch übrigens dann die Engländer und die Japaner, Yamaha hat das viel versucht und haben nichts gegen Harley bestellen können. Aber auch das war natürlich eine Randsportart im Motorradbereich, so wie das Bagger Race auch. Aber die Leute, die Harley-Fahrer sind, offen sind, vielleicht früher auch was Sportliches gefahren haben, die lassen sich natürlich davon begeistern. Bauen selber ja auch so Komponenten dran, machen Leistungssteigerungen in ihren Motorrädern, bessere Fahrwerke und so. Und insofern hat das dieses Renngeschehen und diese Serie schon auch in Europa einen positiven Einfluss. Und wir kennen ja auch viele Händlerkollegen, die aus dem sportlichen Bereich kommen, die sagen auch, Mensch, ja, also das ist jetzt natürlich eine Klasse für sich, weil es gibt bei uns ja nichts im Rennsport, was bei euch da mitfahren könnte, weil wir sind alle viel zu schnell für euch. Aber die ziehen da schon ein bisschen Hut vor der Arbeit, die man sich dort gemacht hat als Harley und Indien und auch die Fahrer, die da fahren, was die so können. Aber das ist wieder so außerhalb des normalen Wettbewerbs, wieder so eine Klasse für sich. Aber ich finde es persönlich super. Ich finde das toll, was man auch mit den Tourern machen kann. Bringt uns in diesem Bereich, wo die Kunden ja auch ein bisschen auf Leistungen und Fahrwerk und so stehen, bringt uns das auch positiven Wind rein. Ne? Also da, und wenn du siehst, wie viele Leute bei uns auch sich darüber unterhalten, die Fahrer mit Namen kennen, die Amis und so, also das ist schon gut, aber die mit Rennsport zu tun haben und sportliche Motorräder fahren, die sagen dann schon, naja, gut, ist halt Bagger Race, ne? Also Performance Bagger schließt sich eigentlich aus.
Und dann packt Harley vor 10 Tagen eine CVO RR aus für $110,000, die es nur 131 Mal gibt.
131 wegen dem Motor, und das genau. Ist ja ein guter Gag. Und auch wenn du siehst, die Gabel und was sie da für Komponenten drin haben, alles von Hand gefertigt.
Sieht echt brutal
aus. Ja, ist cool, das machen andere Marken ja auch mit ihren Race-Replika-Fahrzeugen. Das ist ja nichts, wo du mit fährst, sondern das stellen sich wahrscheinlich die 131 Kunden irgendwo hin. Oder vielleicht fährt auch tatsächlich mal einer eine Runde auf irgendeinem Oval in den USA, aber das ist ja eigentlich eher was, was man sich, wenn man Rennsport begeistert und Harley-Fahrer ist und Harley-Fan ist, was man sich hinstellt. Ist ein guter Gag. Preis ist natürlich out of reach. aber ist, ja, ist halt kein Serienfahrzeug, sondern mit High-End-Komponenten per Hand zusammengebaut. Also finde ich gut. Auch da wird es 2, 3, 4 Sachen geben, die sicherlich auch nachrüstbar sind, wie ich, diese Sitzkonfiguration zum Beispiel.
Die Stoßdämpfer.
Ja, die Stoßdämpfer und so. Das finde ich gut, dass sowas dann ja in der Serienfertigung einfließt und man sich das auch als Zubehör für sein eigenes Bike kaufen kann. Ja, das ist die Story. Harley Davidson hat immer schon mit Sport zu tun gehabt, aber jetzt in Europa nie erfolgreich oder so. Aber in sich ist Harley schon eine sportliche Marke, was ja jemand, der hier von Vorkriegstechnik spricht, natürlich so nicht sieht, kann ich auch verstehen, weil in Europa war das nicht. Da hast du hier das Thema Drag Racing, ne? Aber Drag Racing ist ja eine, also Beschleunigungsrennen, Viertelmeile ist ja eine, auch eine Randsport, extreme Randsportart in Europa. In den USA auch sehr populär, aber ja, für uns Europäer ist das, wenn man nicht Harley-affin ist, nicht wirklich was Spannendes.
Das stimmt, ich finde, ich kann es gar nicht abwarten, bis die Racing-Klamotten kommen. Hm. Die Factory Racing Klamotten, steht Factory ganz groß.
Das passt ja bei uns.
Das passt gut, ja bei uns. Ja. Das ist nicht geil. Ich glaube, wir haben noch nie von einem Pulli so viele bestellt.
Ja.
Definitiv.
Ja.
Das ist auch, passt also auch. Da sieht können auch sich aus. Die Leute, die jetzt so zuhören oder zuschauen, die können sich richtig freuen. Hm. Wenn es da ist, kommt der Instagram-Post und dann geht's ab. Richtig geil.
Ja.
So, was haben wir noch? Wir haben hier entweder ein Zitat oder ganz schön geschrieben. Die Harley ist kein Motorrad, sie ist eine Legende. Auf Rädern. Ein Donnerhall aus Stahl und Herzblut. Jeder Kilometer erzählt eine Geschichte. Jeder Dreh am Gasgriff schreibt ein neues Kapitel. Und wer einmal den Ruf der Straße gehört hat, wird ihn nie wieder vergessen.
Ja, das könnte jetzt
das könnte jetzt so ein Slogan sein, ein nach Slogan einer Werbung, oder?
Sein, ne? Ja.
Das ist,
oder das ist, hier ist einer durch und durch mit Harley Davidson infiziert.
Also der hat irgendwas im Blut, entweder Benzin oder Öl, Syn3, irgendwas hat der Mann im Blut, aber das ist sehr emotional, aber auch richtig. Harley ist eine Legende auf Rädern, braucht man nicht so sagen, allein schon die Jahre, dass Harley gibt, was Harley alles durchgestanden hat. Also brauchen wir nicht überlegen. Allein schon seitdem du bei Harley bist oder seitdem ich bei Harley bin, wie viel sich verändert oder wie viel mit der Zeit geht und kommt.
Das Faszinierende ist nur, was er hier sagt. Das ist eine Legende auf Rädern. Donnerhall aus Stahl und Herzblut. Das passt natürlich. Herzblut heißt, jeder baut sich ja seine Harley so um, wie er das gut findet. Deswegen ist ja auch keine Harley wie die andere. Und Donnerhall passt auch noch, weil bis heute, wir haben es ja bei unserem Besuch bei Jekyll gesehen, bis heute kannst du bei der Harley einen Sound generieren, den sonst keiner hinkriegt, ob es jetzt eine 2000er ist oder eine 2025er. Natürlich hast du beim Evo noch diesen Potato-Sound, wenn du auf 600, 500 Umdrehungen im Leerlauf runterdrehst, aber das geht bei den neuen halt nach den heutigen Möglichkeiten, die man hat mit Euro 5, Euro 5 Plus, geht das halt bei Harley Davidson auch noch. Und wenn du dann eine Reise damit machst oder wenn du nur die Abendrunde fährst, kann ich verstehen, wie der, wenn er nach Hause kommt, dann sich so einen Satz aufschreibt. Das ist halt jemand, der fährt aktiv eine Harley oder wirklich, das wissen wir ja auch immer nicht, der hat das irgendwo gelesen und hat gesagt, das passt gut zur Marke. Weil das kann ja schon durchaus sein, dass
das ist
was
schon ist, schön.
Was er aus irgendeinem Buch hat oder Willy G hat das vielleicht mal gesagt, ich weiß es nicht. Ne? Aber das ist jetzt für uns beide natürlich wieder, ja,
ein schöner Moment.
So ein schöner Moment.
Ja, wenn du sowas lest, ist einfach so. Ich habe Gänsehaut, man sieht es nicht durch den Pulli, aber es ist einfach so. Aber kommen wir mal zum Hauptthema. Hass und Liebe oder Liebe und Hass, wie du das sagst. Mhm. Wir sind ja heute immer noch bei der Frage, es gibt Leute, die sagen, Harley geht gar nicht. Und es gibt Leute, die sagen, es gibt nur Harley. Denkst du, das wird sich jetzt in deiner Zeit, wie du es gesehen hast, seitdem du bei Harley begonnen hast, wird es sich ändern? Jetzt oder was also denkst
das,
du?
Das ändert sich, glaube ich, nicht bei den Leuten. Wir sind ja immer noch in dieser Boomer-Zeit, also viele zwischen 50, 65, die auch Motorrad fahren, die geburtenstarken Jahrgänge, die, da wird sich das so lange, wie die noch Motorrad fahren, sagen wir mal, die nächsten 15 Jahre wird sich das nicht ändern, weil es gibt den, der Motorradführerschein gemacht hat, dann auf damals überwiegend im japanischen Motorrad dann gefahren ist, hat bei der Marke leistungsstärkere Fahrzeug genommen, hat vielleicht einen Supersportler erst gehabt, dann hat er gemerkt, da sitzt man nicht so bequem drauf, hat sich dann ein Naked Bike von der oder einer anderen japanischen Marke oder dann europäischen Marke gekauft. Und das wird der sein, wenn er sich Harley gegenüber zum Beispiel durch eine Probefahrt nicht öffnet, der wird immer das sagen, was er jetzt sagt. Das wird in 15 Jahren noch der Fall sein.
Das stimmt.
Ne? Genauso werden die, die nur Harley gefahren sind, weil sie sich dann mit 18 einen Führerschein gemacht haben, mit 40 oder 50 einen Lebenstraum erfüllt haben und dazwischen dann auch nichts anderes gefahren sind, dann auf eine Harley wieder eingestiegen sind, jetzt vielleicht die zweite, dritte Harley haben, die werden auch diese anderen Leute nicht mögen und die werden sagen, Harley ist das Einzige, es gibt nichts anderes, die Community, die Bikes, die Individualität, das ist meins. Die blenden alle anderen Marken aus, genauso wie die, die noch nie eine Harley gefahren haben, aber Motorradfahrer sind, Harley ausblenden oder Harley in eine bestimmte Ecke stellen. Ich glaube, dass sich das in den nächsten 15 Jahren nicht groß ändern wird.
Also ich muss zugeben, als ich meine 48 damals geholt habe, bin ich eine Woche später zu BMW. Weil alle gesagt haben, du musst mal eine Rennmaschine fahren. Also ich hatte da keine Berührung davor. Und da habe ich eine Doppel-R bekommen. Das werde ich nie vergessen. Dann bin ich hinten im Feingehen schön auf die Autobahn und habe mal kurz beschleunigt. Und dann war ich kurz mal bei 180, dann bist du bei 200 und irgendwie war die Sitzposition und für mich war alles fremd und auf einmal ging es noch weiter hoch bis 270 und dann habe ich kurz mal runtergeschaut, was ist jetzt passiert? Dann stand ich am Straßenrand, am Bordstein saß ich da und habe gezittert und habe gesagt, ey, das ist nichts für mich. Ich bin der Cruiser, ich bin der Chillige, ich brauche diesen Sound. Aber da sollte trotzdem jeder mal die Erfahrung machen. Ich sehe immer die Vorurteile, wo die Leute, die kommen rein und gucken, oh, kann ich das? Bin ich noch zu jung dafür? Das höre ich richtig oft. Ja. Bin ich zu jung? Ich warte noch mal 10, 15 Jahre. Dann sage ich, brauchst gar nicht warten. Fahr einfach Probe. Die Leute setzen sich drauf, fahren eine Runde, kommen zurück und sagen, eigentlich ist es geil. Mhm. Ich sage, ja, es ist halt so. Es ist eigentlich anders.
Bin ich nicht zu jung. Ne?
Es ist anders. Ja. Und ich habe aber auch oft gehört, und das fand ich richtig emotional, wieso habe ich das nicht früher gemacht?
Ja.
Wieso habe ich die letzten 20 Jahre gewartet, um Harley zu fahren? Weil für mich ist Harley, egal ob ich nur zur Arbeit fahre und wieder zurück, ist es so ein Stück komplett, ich brauche keinen Psychologen, ich brauche meine Harley. Das heißt, ich bin auch gerade in der Winterdepression und bin schon jetzt zweimal gefahren und mir geht's super und es gibt mir einfach so ein Freiheitsgefühl, wie er hier schreibt, jeder Kilometer, jeder Sonnenuntergang, jede Brise, die durch meinen Bart weht, das sind einfach Emotionen pur. Und ich glaube, das hat man mit jedem Bike anders und zu jeder Jahreszeit anders. Und ob morgens oder abends, ob gerade gegessen oder nicht, die Zigarette danach brauche ich nicht, sondern ich brauche meine Harley nach dem Burger.
Ich hab das jetzt am letzten Sonntag gehabt, das war natürlich, also ich bin erst zu einem Motorradtreffpunkt gefahren mit einer Rotglide. Neues Modell und bin dann hinterher noch mit meiner Tochter zur zweiten Runde gefahren mit was Älterem. Da sind wir hier bei uns einmal unsere Hausrunde gefahren. Erste Tour war beides super. Aber es ist auch so, ich bin dann auf diesen Treffpunkt. Da waren tatsächlich auch ein paar Harley. Es waren sogar drei Panamerika, die zusammen da standen. Also neue Generation Fahrer auch. So, dann habe ich eingeparkt, Schotterparkplatz. Und es war tatsächlich, das war mittags um 10:50, war extrem voll. Habe ich mich schon gefreut, habe gesagt, Mensch, ja, die nutzen das jetzt alle, haben auch, selbst die Saisonfahrer haben seit März ja wieder Möglichkeit zu fahren und laut Kennzeichen. Und dann hatte ich eingeparkt und habe gesagt, okay, das ist jetzt blöd mit der Rotglide, weil vorwärts eingeparkt musst du da machen, Schotter und es ging halt so leicht beim Rückwärtsschieben bergauf. Habe ich gesagt, gucken, wenn der Nächste jetzt sich, der dann kommt, solange wie ich da bin, nicht so ganz blöd hinstellt, dann brauche ich nur ein Stück zurück und kann dann raus. Ja, das habe ich dann gemacht. Der stand ein bisschen blöd für mich. Und dann habe ich zurückgeschoben. Ja, ganz normal. Habe gesagt, gut, dann schlägst du ein, fährst rum. Mit der Rotleit ein bisschen blöd zu sehen, das andere Fahrzeug. Und dann musste ich jemanden fragen. Habe gesagt, kannst du mal eben kurz so 50 Zentimeter noch zurückschieben? Ich kann das hier im Sitzen jetzt sowieso nicht auf dem Schotter. Und dann sagt er so, wo soll ich den Ofen denn anfassen? Da glänzt und oder, darf ich die überhaupt irgendwo anfassen?
Also ich so,
fass einfach vorne an der Verkleidung und schieb mich ein Stück zurück, damit es nicht ganz so viele sehen. Hat er gesagt, okay, alles gut. Na, typisch Harley-Fahrer-Klischee. Ne? Und dann bin ich da halt weggefahren. Aber war trotzdem geil, weil der Typ wusste gar nicht, wo die Harley anfassen soll, mit so einem Sonderlack und so. Aber ich bin da weggefahren und habe mich jetzt nicht irgendwie geschämt oder so. Gesagt, das ist trotzdem geil. Auch wenn bei manchen Dingen natürlich so ein 400-Kilo-Fahrzeug nicht unbedingt am besten geeignet ist. Aber ich war hinterher happy, bin gefahren und dann hat Jenna gesagt, los, komm, ich will auch nochmal die erste Runde fahren jetzt mit dir. Und dann sind wir noch 50 Kilometer gefahren zu zweit. Super, also ich kann das, was du gerade sagst, Saisonbeginn komplett verstehen. Und natürlich haben auch die Leute, die eine andere Marke fahren, solche Momente, solche Elemente. Aber es ist tatsächlich, nach Harley-Davidson schon anders. Egal, ob du in der Gruppe fährst oder ob du deine erste Tour alleine fährst.
Ich finde auch immer diese Vorurteile mit, ich darf mit keinem anderen Motorrad von Harley-Laden vorfahren und mir dann die Harleys anschauen. Das habe ich auch schon oft gehört, darf ich hier parken? Klar, ihr seid alle willkommen. Wenn ihr auch die Harley, ich kenne ja viele BMW GS-Fahrer, die eine Harley als Zweitmotorrad haben oder die GS als Zweitmotorrad haben und oder noch eine Ducati dazu oder noch eine Triumph, alles schöne Motorräder, aber ihr braucht echt keine Angst haben, jetzt an alle Zuhörer oder Zuschauer, ihr braucht echt keine Angst haben, vor einen Harley-Laden zu parken und irgendwie dumm angeschaut zu werden. Das kann mal ein cooler Spruch kommen. Das ist ja der Klassiker. Aber sagen wir mal, ihr seid alle willkommen.
Aber das war früher tatsächlich ein bisschen anders, wenn du jetzt vor 20 Jahren beim Harley-Laden vorgefahren bist und hattest was, eine BMW oder einen Japaner oder so. Und dann haben die meistens tatsächlich ein Stück weiter weg geparkt und haben auch damit gerechnet, sie kriegen erstmal einen dummen Spruch. Heute ist das ja nicht so, weil heute hast du ja ganz viel Marken, die auch Fahrzeuge im klassischen Look haben, die dann sowieso mal herkommen und gucken. Das hat sich ein bisschen geändert, dass die Leute weniger diese Schwellenangst haben, mit einem anderen Motorrad vor den Laden zu fahren. Also das muss ich wirklich sagen, vor 20 Jahren haben die dann tatsächlich irgendwo anders geparkt oder sind gar nicht mit dem Motorrad gekommen, selbst wenn sie Probe fahren wollten. Und heute hast du natürlich sofort, wenn du dann auch noch weißt, mit was die gerade da sind, wenn es noch ein besonderes Modell ist, ist natürlich auch gut. Das erwarten sie heute immer noch nicht. Also wenn ein Harley-Verkäufer rauskommt, sagen wir mal, der sieht aus wie der Axel und der kann dann erkennen, was das gerade für eine Sonderedition von einer Ducati ist oder so.
Lamborghini Edition von Ducati zum Beispiel. Ja.
Egal, ne? Oder welches Modell von Triumph das gerade ist oder von BMW. Genau. Dann ist schon gleich eigentlich das Eis gebrochen, weil das erwartet man heute auch von einem Harley-Verkaufsmitarbeiter gar nicht, dass der überhaupt weiß, mit was ich da gerade gekommen bin als Fremdmarkenfahrer. Ne?
Für alle Leute, die es nicht wissen, wir gehen immer jedes Jahr auf Vergleichsfahrten. Egal, ob neue Modelle rauskommen, da haben wir auch andere Marken da und schauen uns an, was ist positiv, was ist negativ, wo verpacken wir unser Fahrzeug. Das hatte ich damals bei der Sportster S ganz stark. Du hattest die Triumph, du hattest die Ducati, du hattest eine Indian, du hattest alles da. Und das Schöne ist zu wissen, eigentlich als Verkäufer dann auch oder jemand, der mit der Harley zu tun hat, was haben die anderen, was können die anderen, was können wir, was haben wir an Mehrwert, was haben vielleicht die anderen an Mehrwert, wo stellen wir unser Fahrzeug hin. Und das ist halt das Schöne, wenn du dich da auskennst, denkt auch der Kunde, oh, cool, also ich bin eigentlich auch mit meiner Triumph willkommen, aber kann mir entweder dann sagen, okay, ich will jetzt doch die Harley oder ich hole mir ein zweites Motorrad.
Ja, du hast heute ja auch die Themen mit Kurven, ABS, Traktionskontrolle, Regenmuss, das hatten wir früher nicht. Also vor 15 Jahren, wenn wir da Vergleichsmotorräder hatten, haben wir das ja auch teilweise gemacht. Ja, da hatten alle anderen hatten alles oder vieles und wir hatten nicht so viel. Heute ist das so, dass du dich sogar auf Augenhöhe ja vergleichen kannst mit den Wettbewerbern. Wenn jetzt unser Verkaufsteam sagen kann, dass irgendein Fahrzeug in Schräglage anders bremst oder anders rausbeschleunigt, die Traktionskontrolle eher einsetzt oder so, das ist natürlich cool. Im Normalfall passiert das ja nicht so häufig, dass du das überhaupt brauchst, dem normalen Motorradfahrer. Nicht
Gott
dem,
sei Dank.
Ja, zum Glück. Na, aber das ist natürlich auch gut, aber auch wichtig, das zu wissen, weil wir jetzt tatsächlich im Vergleich zu früher viel mehr auf Augenhöhe sind mit den anderen. Deswegen, wenn wir wieder hier auf diese ganzen Posts kommen, also rein technisch gesehen, gut, wir haben kein Airbag. Neben der Goldwing hat ja jetzt auch Ducati ein Airbag. Ne? So,
das stimmt.
Das haben wir nicht. Aber oder Rückfahrkamera, ja, das haben wir auch nicht. Aber wenn du die ganzen normalen technischen Dinge, Features nimmst, die du brauchst, ob es alle ABS-Varianten sind, die es gibt, oder eben Traktionskontrollen, Fahrmodi, das haben wir ja genau wie alle anderen Marken. Aber unsere Fahrzeuge sehen halt immer noch, ich habe wieder das Beispiel Heritage. Heritage von heute, die sowas alles hat, sieht immer noch so aus wie aus Ende der 80er.
Das ist halt das Schöne bei Harley, dass du sagen kannst, okay, du hast auch neue Modelle, die einfach so einen klassischen Look haben. Du hast hier zum Beispiel jetzt, wie gesagt, die neue Street Bob hat wieder Speichen, aber moderne Speichen.
Ja.
Und das sieht halt, ich habe es ja vorher gesehen, das sieht halt sehr, 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 sehr cool aus. Mhm. Ich freue mich auch, was die Leute sagen werden die nächsten Tage, wenn die ganzen Demos da sind, was die Leute sagen werden oder wie die neuen Modelle ankommen. Das ist ja das Coole.
Ja, ja, gerade jetzt mit den neuen Normen, die wir erfüllen müssen. Und es ist ja halt auch so, dass wir viele Leute haben, die offen sind, sich zumindest das Thema mal anzuschauen. Wie löst Harley denn jetzt die Herausforderungen der europäischen Gesetzgebung? Und das ist auch was sich geändert hat gegenüber früher. Da sind alle schon mit einer vorgefertigten Meinung reingekommen. Es gab ja die haben reingeguckt, haben sie auch mal raufgesetzt, aber eigentlich dann nur, um zu sagen, dass das eigentlich ja alles irgendwie nicht so ist. Harley, ne? Da hast du auch schon meistens dann sogar den Leuten angesehen. Heute siehst du den Leuten ja gar nicht an, was sie da sind. Die haben alle coole Klamotten an, auch nicht wie bei uns ja auch, dann fahren Leute mit Rocker anderen Sachen rum. Der kann genauso gut jetzt mit einer Triumph, mit einer BMW oder mit einer Ducati draußen
ganz
stehen.
Genau.
Und da sind die Gespräche ganz anders, da ist auch die Erwartungshaltung an den Verkäufer eine andere. Es sei denn, der parkt jetzt direkt vor der Glastür mit seinem anderen Fabrikat, dann sieht man es ja direkt, mit was er da ist. Und das ist das Schöne, dass du da enger zusammengewachsen bist. Wenn jemand den Weg zu uns, zu unseren Standorten auf sich nimmt und mit dem Motorrad herkommt, dann merkst du, die Community ist eigentlich auf Augenhöhe. Schwierig ist immer, wenn Leute sich nur was angucken, was anhören wie bei uns und dann Kommentare machen mit den vorgefertigten Gedankenmustern, die sich verfestigt haben die letzten Jahre und dann die Kommentare abgeben. Finde ich aber auch wieder gut, weil das führt ja dazu, wir haben es ja jetzt gesehen, was hast du gesagt, 270.000.
Über 270.000.
270.000 Reaktionen auf den Reel, den wir gemacht haben mit Thomas, der gesagt hat, was in den 70ern die drei Harley-Gruppen waren, war ja schon geil.
Das ist richtig
aber
geil.
Das Gute ist, auch heute gibt es immer noch eine ganze Menge Leute, wo wir so stark polarisieren, wo aber unsere Community, unsere Kunden, Hawk Chapter, andere Gruppierungen, wo die sich auch teilweise freuen, dass sie erstmal, ohne dass man sie kennengelernt hat, in eine gewisse Ecke gestellt werden. Und dann, wenn die Leute sich untereinander unterhalten, dann doch gemerkt wird, okay, da sind die Menschen auf Augenhöhe, aber auch die Produkte, mit denen die unterwegs sind, sind auch auf Augenhöhe. Und wenn man dann wirklich Klischees erfüllen will, im Positiven, im Negativen, dann fährt man halt mit dem Starrrahmen oder mit dem Evo. Ja, und
man kann ja auch
erfüllt
beides
man dann dieses Vorkriegsthema, was hier auch gesagt wurde. Ja.
Aber das kommt ja auch immer mehr. Wie waren das eigentlich vor 10, 15 Jahren? Wenn ich jetzt merke, die Leute haben immer mehr Bock auch auf so komplett alte Stühle und dann kommt die ganz andere Fraktion und sagt, ich will richtig Technik drin. Also die Welten sind gerade für mich so entweder ganz, ganz, ganz alt oder richtig, richtig, richtig modern. So das Zwischending ist gerade so ein bisschen unten, aber die Leute sagen entweder komplett Oldschool oder komplett Newschool.
Ja, also das war aber auch tatsächlich schon immer so ein bisschen das Thema. Diese, ich sag mal, die Late-Shovel-Zeit, so von, ja, von den Anfang der 70er bis Mitte der 80er, das war schwierig, weil das war wirklich in dieser AMF-Ära nicht zuverlässig. Also da hat jetzt keiner im Jahr 2000 gesagt, ich will einen Late Shovel oder so, weil das wusste jeder, dass das gute Nerven braucht, aber es war damals schon so, du hattest dann eine Softail oder Evo-Motor oder einen Twincam-Motor und dann haben die Leute gesagt, ich brauche auch noch eine Penhead oder eine Knucklehead. Da konntest du dir die auch noch eher mal leisten als jetzt 25 Jahre später. Das haben wir nach wie vor, dass die Leute aber jetzt auch sagen, ich nehme mir einen Tourer für die langen Reisen. Er hat alle Features, die ich brauche, egal was ich für ein Wetter habe. Und nebenbei habe ich noch meine zweite Harley in der Heritage aus den 90ern im Evo-Motor oder so. Also das hast du ja nach wie vor. Diese ganz alten Harleys, wie du sie ja selber auch zwei Stück hast, eine WL oder eine Knuckle, diese Kundenschicht, dieser Kundenstamm ist immer ungefähr gleich geblieben. Also Anzahl der Leute, die das haben, das war damals so, das ist heute so. Nur, dass die Instandhaltung und Fahren dieser Fahrzeuge immer teurer wird in der Unterhaltung, weil es viele Teile halt einfach auch nicht mehr gibt. Ich habe noch was Altes stehen von Harley und habe den neuesten Dura oder die neueste Softail. Das hat sich nicht groß geändert in den letzten 20 Jahren. So, das ist gleich geblieben.
Okay, jetzt sagen wir mal zum Schluss, ich mache die Justitia-Nummer. Mehr Hass oder mehr Liebe?
All diejenigen, die mit Harley schon mal in Kontakt waren, entweder mit der Community einen Saufen waren oder mit dem Motorrad gefahren sind.
Den habe ich nicht erwartet.
Ja, oder, ja, ist ja so. Ja, ich hab zwei Bekannte. Der eine fährt eine BMW A90 und die sind auf dem Rückweg, der andere Harley-Fahrer, die sind auf dem Rückweg letztes Jahr in Fahr gewesen, nur für einen Abend. Also die waren nachmittags da, dann sind sie abends noch in den Live-Musikzelten gewesen, nächsten Vormittag wieder gefahren und der BMW-Fahrer hat gesagt, ja, ich fahre mein Motorrad ja schon gerne, hat sich auch danach wieder eine andere BMW jetzt gekauft, aber irgendwie so diese Community und diese Party hier, die wir hier gemacht haben, also ja, nee, das, also da wäre ich ja schon auch gern ein Teil davon, aber ich bin halt Fan von einer anderen Marke, ne? So, also der war hin und her gerissen, hat die Community kennengelernt, war mit der Community einen Saufen und findet das dann gut. So, das heißt, der hatte vorher das Thema Harley ist nichts für mich, also er Hass, und ist jetzt durch den Community-Gedanken nicht in Liebe gekommen, aber in freundlicher Akzeptanz von Harley Davidson. So, und das andere hast du halt bei denen, die zum Motorrad mal gefahren haben, die also dadurch durchs Probefahren in Kontakt gekommen sind, da hast du dann auch die, die Harley wohlwollend akzeptieren. Und dann hast du diese beiden Gruppierungen, ich will mit Harley gar nichts zu tun haben, weil das all die Klischees erfüllt, die ich nicht will. Ich fahre da auch erst gar nicht mit, nachher müsste ich meine Meinung ändern. Das ist dieses Hass-Thema. Und dann hast du die, die außer Harley eigentlich die letzten 30 Jahre vielleicht gar nichts gefahren haben, die, wie sagt man so schön, blind vor Liebe sind. Blind jetzt aber nicht im negativen Sinne, sondern die die ganzen Begleiterscheinungen, die es vielleicht gibt, ausblenden und sich auf das Positive der Marke konzentrieren. Also das heißt, dadurch, dass jeder, der auch mit der Marke in Berührung kommt, von diesem Hassthema dann wegkommt, wenn er mit der Marke oder der Community in Berührung war, würde ich sagen, also klar, die, der Ausschlag ist klar zu Liebe. Nur die, die mit Harley nie in Berührung waren, die sind auf dem Thema Hass. Aber jeder, der die Marke mal kennengelernt hat, bei dem schlägt es eigentlich mehr auf Liebe um, würde ich sagen.
Das hört sich sehr, sehr schön an. Ich würde jetzt sagen, für all die, die irgendwie so einen Hass spüren, schaut doch einfach vorbei. Wir sind ganz nette Leute, wir haben coole Mopeds. Vielleicht entwickelt sich dann eine Freundschaft und aus der Freundschaft wird vielleicht irgendwann mal Liebe.
Ja, das wäre natürlich das Ziel, dass aus einer negativen Haltung eine neutrale entsteht, dann vielleicht eine positive und irgendwann die Liebe kommt. Ne? Also das ist ja bei vielen Leuten auch so gewesen, die vor 20 Jahren sich niemals hätten vorstellen können, jemals mit einer Harley zu fahren, schweige denn mit den Leuten zusammen irgendwo Party zu machen. Und ich sag mal so, dass man muss ja nicht zum Händler gehen und direkt da über das Fahrzeug sprechen. Die Leute können ja einfach auch mal auf Veranstaltungen gehen, die in erster Linie von Harley organisiert sind. Ja, auch in der Region, wenn wir Rhein-Main jetzt nehmen, wäre das Magic Bike Rüdesheim zum Beispiel, den Leuten da in Kontakt kommen und abends ein Bier zu trinken, das ist ja offen für alle da. Das könnte dieser erste Schritt von der Distanz hin zu einer freundlichen Akzeptanz kommen oder sein und dann sind wir relativ positiv, also ich auf jeden Fall, dass daraus dann auch was Tieferes entstehen kann.
Dann sagen wir nur zum Schluss dann noch Let's fucking ride together und dann passt es.
Ja, du musst das UCK aber abdecken. Am besten durch den Flügel eines oder der durch die Schwinge eines Adlers. Das ist ein geiles T-Shirt.
Das ist ein geiles T-Shirt, ja. Definitiv. Und ja. Der iTouch wird wahrscheinlich jetzt ein Beep draus machen, was ich jetzt gesagt habe. Der guckt schon von der Seite so komisch. Ja. Aber danke wieder für die Folge, Matthias. Waren wieder so Einblicke aus deiner Zeit, Reaktionen aus meiner Zeit, wie ich das hier sehe. Und für all die Leute, die zugehört haben oder zugeschaut haben, folgt uns auf dem Factory Group YouTube-Channel, unser Milwaukee Iron Podcast. Den könnt ihr auf Apple Music hören, also bei Podcast. Ihr könnt den bei Deezer hören und ihr könnt den auf, was haben wir noch? Wir haben einiges.
Also Spotify,
alle Formate, die es so gibt. Wir haben alles. Leute, wir sind überall. Uns klickt ihr nicht los. Ja, machen wir weiter.
Man muss ja nicht auf YouTube gehen. Man muss uns ja nicht anschauen.
Wenn ihr keine Lust habt, unsere Gesichter zu sehen oder unsere Reaktion, könnt ihr einfach zuhören. Und vielen Dank nochmal für diese ganzen positiven Kommentare. Das haben wir echt nicht erwartet. Ich bin einfach in diese Sache reingegangen mit einem neutralen Gemüt. Und ich bin richtig glücklich, dass wir einfach hier sitzen, über ehrliche Sachen sprechen und die Leute sagen, vielen Dank für so einen Podcast. Ich höre mir das auf die Arbeit, Richtung Arbeit, von der Arbeit zurück an. Mhm. Und danke einfach. Ich war komplett geschockt.
Ja, was ich gut fand in dem Zusammenhang mit den Kommentaren, die negativen Kommentare waren halt tatsächlich nicht auf uns gemünzt. Also es gab negative Kommentare auf die Marke Harley-Davidson. Das ist dieses Polarisieren, Hass oder Liebe. Aber es war jetzt nicht so, dass man uns beide oder einen von uns oder einen Thomas in der letzten Folge jetzt hier komplett auseinandergenommen hat, sondern da war ich ganz froh, dass es da keine persönliche Kritik an uns gab. Natürlich gab es Kritik an der Marke Harley-Davidson, an dieser speziellen Faszination, die mit der Marke zusammenhängt. Aber die negativen und kritischen Kommentare haben sich zum Glück nicht auf uns oder auf den Podcast bezogen. Und das wird uns ja auch dazu ermutigen, weitere Folgen zu machen. Aber ganz wichtig jetzt haben wir wieder so viel erzählt. Wir müssen dieses letzte Ritual müssen wir jetzt mal machen. Wir müssen
den Schuss wieder.
Die Stimme wieder. Mal ein bisschen.
Ja, ist bisschen einfach so. Ich trinke schon die ganze Zeit. Keine Ahnung, wie ich jetzt nach Hause fahre, aber egal. Auf jeden Fall, also auf diese Folge mal einen Stoß.
Genau.
Salute.
Das brauchen wir. Was haben wir da? Ist das hier beides das Gleiche?
Nee, bei dir ist wieder dieser Chili-Rum. Ja, genau. Ich habe hier umgeschüttet, so Whisky. So, Leute, wir sehen uns oder wir hören uns.
Wir hören uns und sehen uns, genau.
Ciao!
Tschüss.